Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Eine Woche ist es bereits her, ein spektakuläres Pokalfinal vor. Wir sind angekommen mitten in der ganz, ganz heißen Phase der Bundesliga und es gibt eine Menge zu diskutieren hier in der neuen Folge von Kreisab. Und ich begrüße später im zweiten Teil der Sendung Volkmar Schäfer, denn es ist kaum zu glauben, die HSG Wetzlar hat ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf gewonnen, zu Hause gegen den Bergischen HC, gegen den Pokalfinalisten, und steht jetzt wieder über dem Strich. GWD Minden und der SCD FK Leipzig belegen aktuell die Abstiegsränge. Die Leipziger mit einem Punktgewinn in Kiel. Das ist natürlich auch eine interessante Nummer. Der THW, der strauchelt weiter und das wird natürlich dann schwierig, wenn man noch die European League gewinnen möchte mit solchen Leistungen. Und sie haben natürlich auch einige Verletzte. Vielleicht gleich auch nochmal Thema. Aber zunächst mal sage ich Hallo und herzlich willkommen an Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
Hallo Sascha und natürlich auch Hallo an alle Zuhörer.
Tja, ich würde gerne mal von dir wissen, was hast du eigentlich jetzt am Wochenende im Blog von Arminia Bielefeld da gemacht? Das ist ja unfassbar.
Ich möchte nicht drüber reden.
Ich wollte einfach nur mal nachfragen. Ja, für alle da draußen, die jetzt nicht wissen, was da los ist. Marc Stevermüher wohnt in Münster und du hast ein, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, schwarz-weiß-grünes Herz. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja, das ist korrekt.
Und warum warst du dann im Auswärtsblock? Nein, Spaß beiseite, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Die Fans von Arminia Bielefeld, die haben den unteren Bereich im Auswärtssektor, der grün angestrichen ist, einfach umgestrichen in blau. Also ganz ehrlich, Marc, das ist eine sensationelle Aktion. Muss man den Arminia Bielefeld-Fans schon lassen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also da gibt es ja nun wirklich weitaus blödere Aktionen als sowas. Also insofern, das fand ich durchaus gelungen.
Ja, ich fand es auch sehr, sehr amüsant und habe gelacht, als ich es gesehen habe. Da habe ich irgendwo gelesen, das muss doch KI sein. Nein, es ist tatsächlich so. Aber wir reden nicht über Preußen-Münster, die wahrscheinlich, ich ärgere mich auch ein bisschen, finde es sehr, sehr schade, absteigen werden wieder in die dritte Liga. Aber Fußball ist natürlich heute überhaupt nicht unser Thema. Wir sprechen unter anderem über die Rhein-Neckar-Löwen. Und weil du dich ja eigentlich in diesen Gefilden ganz gut auskennst, vielleicht auch noch ein paar Minuten über den THW Kiel. Aber ich möchte mal anfangen mit dieser Auswärtsniederlage der Löwen jetzt in Göppingen. Und dann gab es dann hinterher auf der Pressekonferenz dann irgendwie, ich nenne es jetzt mal Irritation, wie auch immer, klären wir alles auf. Die Rhein-Neckar-Löwen, ich weiß nicht. Also wir haben ja, ist gar nicht so lange her, schon ein bisschen ausführlicher über diesen Verein gesprochen und dann zuletzt kam diese Meldung, was Uwe Gensheimer angeht. Seitdem haben wir beide noch nicht miteinander geplaudert hier bei Kreisab. Vielleicht kannst du das jetzt mit einem ja rügeren Blick, ist ja jetzt auch ein bisschen her, nochmal einordnen für uns. Wie kam es dazu und wie schätzt du das ein?
Ja, also erstmal, weil du auch die Ergebnisse angesprochen hast, ich sehe zwischen den Ergebnissen und dieser Geschichte ehrlicherweise keinen kausalen Zusammenhang. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft plötzlich Spiele verliert, weil es da im Umfeld eine Umbesetzung gegeben hat. Also ansonsten, wir machen es, glaube ich, mal in Kurzform, weil die meisten wissen es ja, dass Uwe Gensheimer normalerweise Sportchef ist, / jetzt war bei den Rhein-Neckar-Löwen. Es dann aber innerhalb des Vereins sowohl zwischen Uwe und Mike, aber ganz offensichtlich auch zwischen Uwe und der Geschäftsführung / im Aufsichtsrat unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, wie man denn zum Ziel kommen möchte. Ja? Und das Ziel ist nun mal dauerhaft wieder ein Top-Club zu sein. Und man sich deswegen dazu entschlossen hat, Uwe vom sportlichen Leiter abzuberufen und ihm zukünftig ein neues Aufgabenfeld zu geben, was Talentscouting, Internationalisierung angeht und die Kaderplanung ja dann jetzt erstmal bei Mike Machulla liegt. Und ohne jetzt bewerten zu wollen, ob Mike Machulla das an sich gerissen hat oder ob Uwe Gensheimer irgendetwas falsch gemacht hat, weil du wirst mich ja nach einer Bewertung sicherlich gleich fragen. Ne?
Ja, aber selbstverständlich.
Finde ich. Unterm Strich haben die Rhein-Neckar-Löwen jetzt etwas gemacht und das ist einfach mal wieder eine Kurskorrektur, was sie überhaupt nicht mehr haben wollten. Also sie haben jetzt Kaderplanung und Trainer in Personalunion und das wollten sie überhaupt nicht mehr haben. Und das haben sie vor einem Jahr so gesagt, das hat der Aufsichtsrat so gesagt, das hat die Geschäftsführung so gesagt, das hat übrigens auch Mike Machulla selbst so gesagt. So, und jetzt gibt es die 27. Rolle rückwärts bei den Rhein-Neckar-Löwen und alle Macht ist beim Trainer. Und wenn ich kurz ausholen darf, warum die Rhein-Neckar-Löwen das nicht mehr wollten, es gab die sehr, sehr erfolgreiche Zeit mit Nikolai Jakobsen. Es gab danach, und das ist auch der Grund, warum die Löwen immer noch da stehen, wo sie jetzt stehen, als Nikolai weg war, ist alles zusammengebrochen, weil alle Macht bei Nikolai war. Und aus dieser Erfahrung hatte man eigentlich gelernt. Und diese Lehre galt zumindest jetzt für 8 Monate.
Da haben sie aber lange durchgehalten. Ist das das größte Problem der Rhein-Neckar-Löwen, dass einfach jetzt über die vergangenen Jahre diese Kontinuität fehlt? Ich meine, okay, sie hatten mit Sebastian Hinze 3 Jahre den gleichen Trainer. Das ist ja für Profisportverhältnisse eine relativ lange Zeit. Aber wir wissen, normalerweise sind das vielleicht so 1,5-2 Jahre Maximum. Und dann wollten sie mit dem einfach nicht weitermachen. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung des Vereins, den Vertrag mit ihm nicht zu verlängern, beziehungsweise dann auch andersrum. Dann hat Hinze irgendwann gesagt, nee, ich habe keinen Bock, dass ihr mich so hinhaltet. Dann bin ich eben weg. Ja, der macht jetzt in Eisenach einen guten Job. Der hält die wieder ganz souverän in der Bundesliga. Haben vielleicht auch viele Zweifel dran gehabt vor der Saison. Da will ich mich jetzt auch nicht unbedingt ausschließen. Hatte gedacht, dass das deutlich schwieriger werden würde für ihn dort in Thüringen. Aber wenn ich mir das so ansehe, dann gibt es ja dann auch im Aufsichtsratveränderung beziehungsweise auf der Position der Geschäftsführung und so weiter. Warum ist das in den vergangenen Jahren so ein Chaos-Club geworden?
Warum? Das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Aber das, die einzige Konstante, die Veränderung war in den letzten 24 bis 28 Monaten, das ist ja nun wirklich für jeden ersichtlich. Und komischerweise weiß ja genau dieser Verein, was passiert, wenn es viel Wandel gibt. Nämlich da ging es gar nicht am Anfang, in den Anfangsjahren, dahin, wo man hin wollte. Und als man kontinuierlich erst mit Kimi Gudmundsson und danach mit Nikolai Jakobsen gearbeitet hat, da ging es nach oben, hat man aber offensichtlich danach nicht mehr ganz so ernst genommen. Und jetzt will man es ja wieder ernst nehmen, aber die Betonung habe ich ja dann auch schon oft gehört in den letzten Jahren. Insofern warten wir mal ab.
Wir müssen das Ganze natürlich jetzt einordnen. Jetzt kommt die Frage von mir, wie du das bewertest. Das ist für Uwe Gensheimer schon ein Einschnitt. Ne? Also ich weiß auch ganz genau, dass wir beide sehr intensiv diskutiert haben darüber, als er dann wieder von Paris zurückgekommen ist zu den Rhein-Neckar-Löwen. Da war ich schon der Meinung, dass das irgendwie am Ende nicht passen wird. Dieses, ja, wir holen einen Spieler zurück, danach kommt er ins Management und das wird dann schon irgendwie funktionieren. Und Sponsoren finden das natürlich auch gut, weil er ein Gesicht des Vereins ist. Er hat sich aber vorher mal dafür entschieden, seinen Verein zu verlassen. Und ich tue mich schwer, damit jemanden zurückzuholen. Kannst du das nachvollziehen aus meiner Sicht?
Ja, ich kann es nachvollziehen aus deiner Sicht. Aber nichtsdestotrotz ist Uwe Gensheimer für die Rhein-Neckar-Löwen eine der wichtigsten Figuren, die es in, und so alt ist der Verein ja noch nicht, das muss man auch ehrlicherweise sagen, die dieser Verein jemals hatte und die er aktuell hat. Also es ist einfach so, dieser Verein definiert sich über Uwe Gensheimer, zu einem Großteil über die Figur Uwe Gensheimer. Und der hat eine wahnsinnige Strahlkraft in dieser Region, der hat einen großen Namen, hat auch übrigens einen großen Namen in der Handballwelt, gerade international, wenn man sich dort umhört. Und den kann man sich einfach nicht wegdenken aus diesem Verein.
Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also du hast natürlich vollkommen recht, er ist vielleicht zusammen mit Patrick Kreuzki, würde ich jetzt mal behaupten, das Gesicht in der Geschichte der Rhein-Neckar-Löwen. Das ist ja gar keine Frage. Aber irgendwas scheint doch da nicht gepasst zu haben, dass man nach so kurzer Zeit sagt, ich formuliere es jetzt mal bewusst so, wir demontieren eines der Gesichter der Vereinshistorie. Das ist ein Einschnitt.
Das ist ein Einschnitt, keine Frage. Und ich sage ja, es gibt verschiedene Versionen der Geschichte, warum es so weit gekommen ist. Da bewegen wir uns aber in der Tat im Spektrum der Gerüchte. Insofern will ich das hier gar nicht beitreten. Ja. Also war Uwe Gensheimer der Auslöser dadurch, dass er irgendetwas nicht richtig gemacht hat. Da gibt es eine Variante. Ja. Mike Machulla, der komplett nach der Macht gegriffen hat. Diese Geschichte gibt es auch. Ja. Wollte der Aufsichtsrat von sich aus diese Umbesetzung? Diese Geschichte gibt es auch. Bewegen wir uns, das sage ich aber jetzt nochmal eindeutig, komplett im Gerüchtebereich. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, wir haben über dieses Thema, glaube ich, schon Anfang des Jahres bei der EM gesprochen. Da war es öffentlich noch gar nicht groß. Und was ich schlimm finde, ist, dass man es als Verein nicht vorher geregelt bekommen hat, dass man es halt erst hat auch öffentlich groß werden lassen. Wir reden halt immer noch von Uwe Gensheimer, in dessen Glanz sich auch viele Menschen sehr gerne gesonnt haben in den letzten 20 Jahren. Und wenn ich mal dann darauf zurückgehe, wann Uwe den Job übernommen hat. Das sollte man, glaube ich, auch mal berücksichtigen. Es war in einer Phase, wo gerade Jennifer Kettemann entlassen worden ist, wo es keinen Sportchef gab, wo klar war, dass die halbe Mannschaft am Saisonende gehen wird, wo dann klar war, dass Sebastian Hinze aufhört. Das als neuer Sportchef, das waren ganz schön viele Aufgaben auf einmal. Und vielleicht haben wir ihn da auch ein bisschen im Regen stehen lassen und ihn auch nicht an die Hand genommen. Auch das ist wahrscheinlich ein Teil der Wahrheit.
Verstehe ich das richtig? Du kritisierst vor allem den Umgang des Vereins mit der Vereinsikone?
Genau. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, wie das gemacht worden ist.
War es denn aus deiner Sicht auch nötig, das jetzt zu diesem Zeitpunkt so zu machen? Man hätte doch vielleicht auch noch ein paar Wochen warten können. Ich meine, es ist ja klar, in welche Richtung die Saison läuft. Ja, man wird entweder vielleicht noch Siebter, wenn es richtig gut läuft. Wahrscheinlich kommt man als Achter ins Ziel. Dann kann man sagen, gut, daran wird sich sowieso nicht so viel ändern. Von daher ziehen wir das bis Saisonende durch, weil der Kader für die kommende Spielzeit, der steht ja mehr oder weniger.
Ja, charmanter ist es natürlich, wenn du sowas in der Sommerpause machst. War logischerweise jetzt, nachdem es so öffentlich geworden ist, auch nicht mehr möglich. Auch das muss man natürlich dann sagen. Das Thema war da. Es war auch klar, dass es kein Gerücht ist, weil es ja auch nicht als Gerücht dann dementiert worden ist. Und es war klar, dass man das auf jeden Fall dann jetzt nicht mehr durchhalten kann. Nur die Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Wir haben darüber, Sascha, Anfang Januar schon gesprochen. Und weit vorher gab es also auch schon Anzeichen. Es dauerte so lange. Man hätte viele Möglichkeiten gehabt, das eleganter und in Ruhe zu lösen und nicht es erst öffentlich werden lassen und dann unter auch öffentlichen Druck so schnell kommunizieren zu müssen dann.
Hattest du denn die Gelegenheit, da bin ich mir relativ sicher, mit Uwe Gensheimer mal darüber zu sprechen, wie er das Ganze jetzt wahrgenommen hat, wie es ihm geht damit?
Die Gelegenheit werde ich noch haben und zwar sehr zeitnah.
Sehr gut, dann freuen wir uns alle auf den Artikel im Mannheimer Morgen dazu. Du hast jetzt eben gesagt, direkt zu Beginn, du siehst nicht, dass die sportliche Niederlagenserie, es sind jetzt 3 Pleiten am Stück, ja, also ein Sieg in den vergangenen 5 Bundesligaspielen, dass die irgendwie damit zusammenhängt. Aber damit bekommt man natürlich auch keine Ruhe rein, ist ja klar.
Nö, das ist klar. Also wenn ich jetzt pauschal von außen, leider ist man ja in dieser Welt pauschal, wenn wir nochmal ganz kurz, jetzt machen wir doch nochmal kurz einen Ausweg zum Fußball, ja? Weil ich es heute Morgen kurz zu meiner Frau gesagt habe. Also da wird der VfB Stuttgart nach dem Pokalfinaleinzug von seinen eigenen Fans in den Himmel gehoben. Und weil sie halt gestern in Anführungsstrichen nur 1-1 gespielt haben, weil ich es kurz auf Social Media gesehen habe, wird dieser Verein von seinen eigenen Fans wieder niedergemacht. Also dieses Schwarz-Weiß geht mir schon ziemlich, ja, jetzt müssen wir es eigentlich wegpiepsen, was ich sagen will. Aber du weißt, was ich sagen will. So. Und in dieser Thematik sind wir logischerweise jetzt auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ganz platt dahergesagt ist so ein Kommentar, der mir hängen geblieben ist in dieser Niederlagenserie auf Social Media, dann von einem Fan in Richtung Machulla, Machtkampf gewonnen, Mannschaft verloren. So ist es nicht, also ist es ganz bestimmt nicht, aber du weißt, was ich damit ausdrücken will, welche Gemengelage sich da aufbaut, weil auch bei den Fans ist Uwe Gensheimer die Ikone. Und wenn dann etwas passiert, dass die Ikone beschädigt wird, demontiert wird und anschließend keine Leistung gebracht wird von den vermeintlichen Gewinnern oder Entscheidern dieser Personalie, dann gibt's Gegenwind, dann gibt's Druck und das haben wir jetzt in Mannheim.
Schauen wir doch mal auf diese einzelnen Spiele. In Erlangen mit 2 verloren, da tun sich die Rhein-Neckar-Löwen aus welchen Gründen auch immer traditionell durchaus schwer. Dann hat man zu Hause mit 3 Toren gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren, die gerade in einer relativ guten Verfassung scheint. Und dann gab's eine Pleite in Göppingen, wo es schwer ist zu spielen und die befinden sich auch in einer extrem guten Form. Also von daher gar nicht überbewerten.
Nee. Also, nee, da bin ich überhaupt nicht bei dir. Also, ich bin ja auch Jugendtrainer. Da kann man auch jedes Spiel für sich erklären, warum man gerade verloren hat. Das sollte man nicht tun. Ja, also du hast jetzt zwar gerade für jedes Spiel ein Argument geliefert, aber da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, der Kader der Rhein-Neckar-Löwen ist nun mal besser als der Kader des HC Erlangen. Und man geht mit einer 3-Tore-Führung in die Pause und legt einen komplett desolaten, und mir fällt kein anderes Wort dafür ein, Start in die zweite Halbzeit hin und verliert dieses Spiel. Das kann nicht der Anspruch sein. Genau das Gleiche, man kann gegen Flensburg verlieren, müssen wir nicht drüber reden. Aber ein Muster, das sich wiederholt, Start in die zweite Halbzeit, komplett in die Hose gegangen. Übrigens auch gegen Göpping, Start in die zweite Halbzeit, komplett in die Hose gegangen. Das ist schon ein Muster, das nenne ich auch kein Zufall mehr. Und es tritt immer und immer wieder bei dieser Mannschaft auf.
Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Also wenn ich die Rhein-Neckar-Löwen wäre, hätte ich ein Problem. Man spielt noch jetzt am 1. Mai gegen die MT Melsung. Man spielt dann in Stuttgart. Man spielt zu Hause gegen Magdeburg, zu Hause gegen Hannover und in Gummersbach. Ich bin jetzt mal ganz pessimistisch. Ja, ich bin ganz pessimistisch. Kannst du alle verlieren, diese Spiele?
kannst du alles verlieren. Ich habe mit einem Arbeitskollegen schon eine Wette abgeschlossen, wie viele sie noch gewinnen und wie viele sie verlieren werden. Jetzt wirst du mich ja fragen wahrscheinlich.
Ja? Ja, ich gehe davon aus, dass du sagst, sie gewinnen noch 2.
Genau, so. Und dann gehst du aus einer Saison raus, wo du hinten raus dann 2 von 5 gewonnen hast, davor 3 verloren. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Also dann 5 von 8 verloren. Boah, da muss ich dir nicht sagen, mit welchem Gefühl man in die Pause geht, was über den Sommer diskutiert wird und wie wichtig der Start in die neue Saison sein wird.
Also ich hoffe, du hattest keine mathematischen Probleme während deiner Studienzeit, weil so kommt das natürlich nicht hin. Also sie haben dann 2 von 8 gewonnen, also 6 verloren, lieber Kollege.
Ja, gut. Ich hatte Mathe sogar im Abitur.
Um Gottes Willen, Gottes Willen. Nein, aber ist auch egal. Also es geht ja um das Gefühl, was man mitnimmt in eine Sommerpause. Und da frage ich mich, welches Gefühl soll das sein? Bei dem Spielplan, wir müssen ja auch realistisch bleiben. Also da sind schon Brocken dabei. Vielleicht will der SC Magdeburg ausgerechnet oder kann ausgerechnet bei dem Spiel in Mannheim deutscher Meister werden. Dann werden die natürlich alles in die Waagschale werfen. Ist ja ganz klar. Sollte das nicht der Fall sein und sie sind vielleicht sogar schon deutscher Meister, dann ist es eventuell nochmal eine andere Nummer. Aber trotzdem, das ist ein richtig mieser Spielplan. Zum Abschluss nochmal in Gummersbach. Also die sind auch echt gut drauf und gewinnen momentan sehr, sehr viele Spiele, auch wenn sie jetzt gegen die Füchse Berlin äußerst unglücklich verloren haben. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dann frage ich mich, wie schaffen sie es, wieder Ruhe reinzubekommen? Denn am Ende sorgen eigentlich immer nur Siege für Ruhe. Das ist das absolute Allheilmittel. Und das sehe ich jetzt in den nächsten Spielen. Also ich sehe nicht, dass die da ein Spiel nach dem anderen gewinnen werden. Und was ist dann auch auf Dauer die Lösung, damit nicht wieder so eine Abhängigkeit entsteht wie bei Nikolai Jakobsen? Kannst du dir vorstellen, weil das wurde ja dann auch irgendwie geschrieben, dass vielleicht Patrick Grötzky in so eine Rolle rutscht? Ist er überhaupt der Typ dafür? Will er das überhaupt? Weil ich glaube, er ist mehr als intelligent genug zu wissen, wenn sie das mit Uwe Gensheimer gemacht haben und den sozusagen so absägen, dann würden sie das mit mir auch tun. Will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf.
Naja, also grundsätzlich finde ich, hat es dieser Verein jetzt geschafft, innerhalb von 10 Jahren, sage ich mal, mehr als unglücklich mit Oliver Rogisch umzugehen und es jetzt dann auch geschafft, mehr als unglücklich mit Uwe Gensheimer umzugehen. Das gehört ja einfach zur Wahrheit. Wenn wir dann auf Patrick Grötzky kommen, der bringt natürlich eine riesen sportliche Expertise mit. Der sieht sich aber nicht als sportlicher Leiter. Dafür bringt er auch noch viele andere Sachen mit. Ja, der wird seine sportliche Expertise einbringen. Die Rhein-Neckar-Löwen tun sich bislang schwer, eine genaue Rolle für ihn zu definieren, zu kommunizieren. Wenn man nachfragt, dann soll es so ein bisschen vom Allen irgendwie sein. Aber wenn man Patrick Grötzky kennt, und das tue ich nun mal seit 20 Jahren, der ist ein sehr ehrgeiziger Junge, der ist ja kein Junge mehr, Mann. Der ist sehr schlau, der hat 2 Studien abgeschlossen, 2 Studiengänge. Ich traue diesem Mann alles zu in diesem Verein, bis zur obersten Führungsposition als Geschäftsführer. Ja? Und dann hättest du sportliche Expertise in der Geschäftsführung verankert. Und dann müsste man auch meiner Meinung nach nicht mehr darüber reden, ob man noch einen sportlichen Leiter braucht.
Also wäre er im Prinzip deine Ideallösung?
Perspektivisch gesehen ja. In diesem Sommer natürlich glaube ich noch nicht. Also ich glaube, da müsste man wiederum auch den Verein verstehen. Damals mit dem Olli, es hat halt auch nicht so gut geklappt, ihn sofort zum Sportchef zu machen. Mit Uwe lief dann jetzt auch nicht alles glatt, warum auch immer. Ich glaube, da tust du dich als Verein schwer, jemand, der dann gerade seine Karriere beendet hat, auch sofort in der, und Geschäftsführer ist nochmal was anderes als sportlicher Leiter, zu pushen. Aber mit einer gewissen Lernzeit, Einarbeitungszeit, ist das perspektivisch für mich, ich lege mich jetzt nicht um Zeitraum fest, Patrick Grötzky, die Idealbesetzung als Geschäftsführer dieses Vereins. Ohne, dass ich das wertend gegen Holger Bachert oder so meine. Aber Patrick bringt alles mit. Keiner kann die Werte, die Erfolge, wofür dieser Verein steht, besser verkörpern als er. Dazu die sportliche Expertise, dazu sein Wissen aus 2 abgeschlossenen Studiengängen. Also besser geht's kaum.
Ja, wenn er jetzt noch Erfahrung hätte, dann würden Sie wahrscheinlich sofort sagen, okay, das ist genau der richtige Mann für uns, aber ein bisschen Einarbeitungszeit, das kann ich schon nachvollziehen, was du sagst, sollte man auf jeden Fall dann haben. Das passt ein bisschen zu einem anderen Verein, den ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe ja gesagt, vielleicht sprechen wir auch noch kurz über den THW Kiel. Da geht es auch um eine Vereinsikone. Ich glaube, so kann man Philipp Biecher durchaus bezeichnen, oder nicht?
Auf jeden Fall, ja. Der war übrigens auch kurz mal weg, ne? Wollte ich nur mal sagen.
Ja, der war kurz mal weg, 2 Jahre in Barcelona. Die Gründe dafür kennen wir auch. Dann ist er zum Co-Trainer unter Alfred Gislason geworden und dann zum Cheftrainer. Jetzt aus der Ferne betrachtet, ja, weil wir da natürlich nicht ganz so nah dran sind. Ich sowieso nicht, aber du ja in dem Fall auch nicht, weil du die Löwen begleitest und nicht den THW Kiel. Aber trotzdem, es war ja über viele Jahre eine sehr große Rivalität zwischen beiden Mannschaften. Wer wird deutscher Meister, bis die Löwen sich dann irgendwann mal durchgesetzt haben. Aber das ist eine sehr schwierige Gemengelage da in Kiel. Wenn du zu Hause gegen den SCD HFK Leipzig, natürlich, ich weiß, einige Spieler sind verletzt ausgefallen, nicht mehr gewinnst. Gegen wen willst du dann eigentlich noch gewinnen?
Naja, gegen Eisenach hat es ja auch nicht gereicht zu Hause. Das musst du ja mit einrechnen. Apropos Eisenach, ganz, ganz kurzer Schlenker, weil du den Sebastian Hinze eben einmal thematisiert hast. Ich weiß, dass Titel für den Trainer der Saison ja gerne an Mannschaften vergeben werden, die Titel gewinnen. Ist für mich allerdings ein ganz heißer Kandidat. Sebastian Hinze, so aus meiner Betrachtung. Also was der aus Eisenach rausgeholt hat, wenn man sieht, wie die durch die Sommerpause gerumpelt sind, weil sie einen großen Umbau hatten, Grigic verloren, Trainer neu, Maignan verloren. So, welche Spieler er auch jetzt besser gemacht hat, wenn du den Seitz anguckst, das nur kurz ausgeklammert. Und jetzt kommen wir zurück zum THW. Ja, total schwierig. Ja. Also selbst ein European League-Sieg kann ja die Saison eigentlich nicht mehr retten.
Wäre das nicht vielleicht sogar ein Problem, wenn man die European League gewinnt und dann vielleicht dadurch, wir wissen es ja noch nicht ganz genau, in die Champions League rutscht, weil das dann wieder viel überstrahlt und man sagen kann, hey, wir haben Titel gewonnen, wir haben uns für die Champions League qualifiziert, weil der Handball, der vom THW Kiel präsentiert wird, und ich lese dann auch viel, was die Fans darüber denken, und da sind teilweise sehr dezidierte Meinungen mit dabei. Ja? Das ist nicht immer nur so irgendwie so ein drauf rumgehaue, ganz im Gegenteil. Dann frage ich mich, wo geht die Entwicklung dieser Mannschaft hin? Weil Elias Allison Aschipper Goethe, das ist jetzt das dritte Jahr für ihn in der Bundesliga, ist super reingekommen in die Saison, aber eine unglaubliche Abhängigkeit von ihm anscheinend. Dann ist er aber regelmäßig verletzt. Großes Problem. Emil Marzen ist im Prinzip seit Ewigkeiten verletzt. Die Mannschaft ist völlig überaltert und sie holen auch nicht mehr die Qualität dazu, die sie in der Vergangenheit dazu geholt haben. Jetzt gibt es ein aktuelles Gerücht, dass Renas Uschins nach Paris wechseln würde im Sommer 2027. Kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen. Ist natürlich eine fantastische Stadt. Ja. Er spielt da immer garantiert in der Champions League und er wird auch gute Einsatzzeiten bekommen. Da bin ich mir auch relativ sicher. Vielleicht hat er auch eine emotionale Bindung zu dieser Stadt aufgrund der Olympischen Spiele und des Erfolgs damals. Das war für ihn ja ganz besonders speziell. Und deswegen, so ein Spieler sagt nicht mehr automatisch, ach, ich gehe zum THW Kiel. Was haben die deiner Meinung nach verpasst und müssen sie vielleicht auch ganz extrem etwas ändern und sagen, wir gehen dann halt mit einem neuen Trainer in die neue Saison oder wir müssen in der Geschäftsführung was ändern. Wie siehst du das?
Naja, also ich sag mal, falls sich Renas Uschins nicht für den THW Kiel entscheiden sollte, ich glaube auch, dass er sich nicht für Kiel entscheidet, ich glaube aber auch, dass er sich nicht für Paris entscheidet. Es gibt Spieler wie Justus Fischer und auch Julian Köster, die sich für Kiel entschieden haben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie keine Top-Spieler mehr bekommen. Womit du recht hast, ist, dass man diesen Verjüngungsprozess, und darunter leidet der THW jetzt, den ist man halt viel zu spät angegangen. Und dafür bezahlen sie natürlich jetzt, weil sie müssen das ad hoc machen, sie müssen das ruck machen. So ein schleichender Umbruch ist kaum möglich. Du siehst das ja auch an diversen Vertragsverlängerungen, die nochmal gemacht worden sind. Mutmaßlich auch aus Mangel an Alternativen. Ja, es ist ganz einfach verpasst worden, diese Mannschaft frühzeitig mit Weitblick umzubauen.
Machen die Kieler im Prinzip den Fehler, den die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren gemacht haben und sind in einer ähnlichen Situation, wo eben nicht mehr jeder Topspieler sagt, da will ich unbedingt hin? Weil die Löwen hatten ja so eine Phase, wo sie viele tolle Spieler bekommen haben.
Ja, aber die Löwen hatten auch eine Phase, und das hat der THW auch gemacht, wo sie, warum auch immer, ob es Dankbarkeit ist oder weil es auch einfach bequem war, das weiß ich gar nicht. Man hat die Leistungsträger dieser Mannschaft immer und immer und immer und immer wieder verlängert. Und dabei waren manche Mitte 30, ging auf Ende 30 zu. Und das darf man einfach nicht machen. Also ich weiß, dass es immer schwer ist, sich von sehr verdienten Spielern zu verabschieden. Und doch geht es immer darum, die nächsten 3 bis 5 Jahre auch im Blick zu haben. Und das ist in Kiel nicht passiert.
Und vielleicht auch von verdienten Trainern muss man sich ja eventuell auch trennen. Philipp Biecher hat mit dieser Mannschaft die Champions League gewonnen.
Ja, vielleicht muss man auch das tun. Also du hast ja die Spielweise angesprochen vom THW. Mir gefällt es jetzt auch nicht sonderlich gut, wenn ich das mit anderen Mannschaften vergleiche. Also wenn ich das mit Berlin und auch Magdeburg vergleiche. Aber letztendlich ist ja das Mittel egal, es muss der Erfolg dann her. Nur der stellt sich halt eben auch nicht ein. Und wenn du fragst, warum es beim THW, wie gesagt, wir sind, glaube ich, beide keine THW-Experten. Wenn du sagst, warum kommen die Stars nicht mehr? Also da gibt es ja erstmal eine generelle Veränderung, auch, glaube ich, in der Liga. Ich glaube, selten ist es so gewesen, dass die ersten 10 Mannschaften, glaube ich, ihren Topspielern viel Geld bieten können. Also muss man einfach so sagen. Das war vor 8, 9 Jahren noch anders. Und zweitens ist es ja dann auch einfach so, der THW, ja, einmal, zweimal die Champions League verpasst. Und dann geht es auch vom Geld nicht mehr, ne? Dass man sich jeden Star leisten kann.
Ja, und dann leistest du dir einen zweiten Torhüter von der Kategorie Gonzalo Pérez de Vargas. Da muss man dann natürlich auch die Kaderplanung ein bisschen in Frage stellen und Victor Szilágyi.
Ja, also das habe ich auch nicht verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen sind damals mal fast deutscher Meister geworden mit einer Kombination aus Niklas Landin und der zweite Mann hat nicht so viel gekostet, war halt Bastian Rutschmann. Ja? Also vielleicht tut es auch sowas mal.
Ja, stimmt. Das waren noch Zeiten. Oh, Landin und Rutschmann bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also das wäre natürlich heutzutage auch eine Kombination. Wobei, sie sind ja im Tor sehr gut aufgestellt. Also bitte nicht falsch verstehen, da müssen sich die Rhein-Neckar-Löwen überhaupt gar keine Sorgen machen. Aber trotzdem, ja, wenn man das hört.
Nein, aber es gibt doch Torhüter wie Mirkwa, der hätte doch gereicht als Backup, wenn er denn gewollt hätte, in Kiel zu bleiben, als Backup für Wolf.
Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt guckst, dass er da in Leipzig rumgurkt, ich glaube, der wäre auf jeden Fall lieber in Kiel geblieben. Und dann hat man da auf der Position viel Geld investiert. Andreas Wolf ist auch sehr teuer. Und dann fehlt eben die Kohle, um beispielsweise vielleicht einen besseren Linksaußen zu holen als Nachfolger für Magnus Landin, um vielleicht den Kader im Rückraum ein bisschen zu verjüngen. Also in Teilen tun sie das natürlich. Jetzt kommen Dom Markus und Julian Köster. Das sind zwei sehr, sehr gute Spieler. Dadurch werden sie besser werden. Aber wenn du dir anguckst, was im Rest der Liga so los ist, also der VfL Gummersbach, boah, was die so für einen Kader jetzt zusammen haben, auch für die nächsten Jahre, absolut top. Und die Füchse Berlin sowieso, die kaufen alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und die SG Flensburg-Handewitt ist an Kiko Costa dran. Magdeburg ist weit weg vom THW Kiel. Also das wird schwer für die Kieler, auch in den kommenden Jahren, sich für die Champions League zu qualifizieren.
Das wird schwer. Ja, wie gesagt, über die Euroleague ist vielleicht sogar der einfachste Weg. Und dass dieser Weg aber auch irgendwie nicht ganz klar ist, aber das hat der Christoph Schindler ja schon thematisiert. Also der Handball will ja immer eine große Sportart sein. Aber dass man jetzt hier, und das ist so mein Gefühl, dass man als ERF erstmal guckt, wie bekomme ich die klangvollsten Namen in meiner Champions League und entsprechend passe ich die Startplätze an, finde ich ehrlicherweise nicht in Ordnung.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die ERF wartet darauf, dass ein prominenter deutscher Verein die European League gewinnt.
Genau so ist es. Genau das wollte ich damit ausdrücken.
Ja, das ist natürlich nicht im Sinne des Sports, müssen wir nicht drüber reden. Deswegen bin ich gespannt, wer es dann am Ende wird.
Also hätte die MT Melsung als Sieger der European League die gleichen Möglichkeiten, in die Champions League zu kommen wie der THW Kiel? Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht, kann ich mir nicht im Ansatz so vorstellen. Also da wäre es mir auch recht, wenn es irgendwann eine ganz konkrete Lösung gibt und in der Saison danach wird das dann hoffentlich der Fall sein. Mal gucken, was da wird und wie es dann ausschaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gibt es noch abschließend irgendwas zu erzählen? Musst du jetzt eigentlich dann im Auswärtsblock da im Stadion von Preußen Münster nochmal hin und das anders lackieren?
Das ist, glaube ich, schon passiert. Und ansonsten fahre ich natürlich nächste Saison zum Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim. Ist ja klar.
Ja gut, vielleicht hast du ja Glück und am Tag danach spielen die Rhein-Neckar-Löwen ein Spitzenspiel in der Bundesliga. Zum Beispiel gegen den THW Kiel. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, Marc. Das soll es gewesen sein für den Moment. Ganz, ganz kurze Pause und dann sprechen wir über den Abstiegskampf in der Bundesliga. So, nachdem wir wenige Millisekunden durchgeatmet haben, geht's weiter in der heutigen Folge und zwar mit der HSG Wetzlar und dem Abstiegskampf. Wir schauen ein bisschen genauer auf die Mittelhessen und das mache ich mit dem Kollegen Volkmar Schäfer, der für die VRM Wetzlar unterwegs ist. Hallo Volkmar.
Hallo, grüß dich Sascha.
Ich habe gesagt, durchatmen, das kann natürlich die HSG jetzt auch so ein bisschen, aber für dich ist es eine intensive Zeit, nehme ich mal an, den Verein aktuell zu begleiten. Also sie stehen jetzt das erste Mal seit einigen Wochen über dem Strich und können zumindest mal ein klein wenig durchatmen. Aber was war das für ein Spiel gegen den Bergischen HC da gestern?
Das beschäftigt einen auch heute noch. Also das war schon gestern sehr intensiv. Das ging auf und ab, Berg und Tal, wie es immer so schön heißt, die Achterbahn, die HSG ja in den letzten Wochen im Grunde ja von Spiel zu Spiel eigentlich eher so erlebt hat, nämlich mal ein Spiel hoch, mal ein Spiel tief, dann wieder ein Spiel hoch, dann wieder ein Spiel tief. Und das war gestern innerhalb von 60 Minuten, glaube ich, gefühlt 4 oder 5 Mal hoch und runter. Am Ende zum Glück ein Hoch für die HSG Wetzlar. Aber es war sehr intensiv vor ausverkauften Haus in der Poderos Arena mit ganz vielen Emotionen und mit einem Sieg der HSG Wetzlar, der HSG ja enorm gut tut.
Wir müssen ja ehrlich miteinander sein, können wir ja auch, ist ja gar kein Problem. Nachdem der Bergische HC am Wochenende zuvor ins Pokalfinale eingezogen ist und den größten Erfolg, kann man ja sagen, der noch jungen Vereinsgeschichte gefeiert hat. Also der Verein ist ja jünger als die HSG in der Bundesliga spielt, das ist ganz kurios. Aber trotzdem bin ich eigentlich mit der Erwartung reingegangen, dass der BHC dieses Spiel gewinnen würde. Mit dem Selbstvertrauen aus Köln, mit dem Selbstvertrauen der Spiele vorher, okay, gegen Stuttgart zu Hause war es jetzt nicht ganz so wunderbar, aber mit der Serie auch zuletzt, der HSG Wetzlar bedeutet deutliche Niederlage mit nur 24 selbst erzielten Treffern in Gummersbach, unentschieden zu Hause gegen Stuttgart, dicke Pleite bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da hatte ich mir irgendwie aus BHC-Sicht ein bisschen mehr ausgerechnet. Das war ja auch zumindest in der Anfangsphase so, kann man nicht anders sagen.
Ja, absolut. Also 5-1, 6-2 für die Bergischen Löwen und Jonas Sigtrygsson, der Trainer der HSG, musste ja dann auch ganz früh eine Auszeit nehmen. Hat es auch genommen, hat dann auch ein paar Stellschrauben anders gedreht, die tatsächlich gegriffen haben, interessanterweise auch mal endlich. Aber zum BHC noch mal ganz kurz. Ich habe das Wochenende vorher natürlich auch beobachtet. Sensation gegen Magdeburg, dann Finale bisschen Körner, ganz am Ende zu wenig gegen die Füchse Berlin. Tolles Wochenende mit einem riesen Erfolg eigentlich als Vize-Pokalsieger in ganz Europa. Möglicherweise sogar auch im Blick, wenn es alles normal oder gut läuft, dann ist der Bergische HC möglicherweise nächstes Jahr auch im Europapokal oder könnte dabei sein. Aber irgendwie, auch wenn man dann sagt, ne, der BHC geht auch mit als Favorit in das Spiel gegen die HSG Wetzlar, irgendwie hat man dann gemerkt, weiß nicht, war der Kopf dann doch leer, hat es doch ein bisschen gerattert oder war der Körper vielleicht auch nicht mehr gar, also nicht nur die Psyche, sondern auch die Physis irgendwie dann wurde weniger oder war dann irgendwie dann doch irgendwann der Akku leer. Also das, was da Anfang der zweiten Halbzeit dann passiert ist, das ist erstaunlich gewesen. Das hatte natürlich sehr, sehr viel mit der HSG zu tun, aber auch mit dem BHC.
Ja, ich habe dann diese Phase vor allem wahrgenommen. Ich habe jetzt nicht das komplette Spiel gesehen, so offen muss ich auch sein. Aber ich habe die Phase wahrgenommen, so ab der 15. Minute sehr intensiv bis zur Halbzeit mehr oder weniger. Und das war ja genau die Phase, die du jetzt mehr oder weniger auch angesprochen hast. Es gab da eine Auszeit der HSG und dann wurde ein bisschen was verändert. Und dann sind sie auch deutlich besser reingekommen. Was haben sie denn in der Phase deiner Meinung nach dann auch besser gemacht, um das Spiel zu drehen?
Also zumindest haben sie die technischen Fehler auf fast null runtergefahren. Unglücklich am Anfang. Dominik Mappes fängt unglücklich an. Stefan Schaber fängt unglücklich an. Jonas Schoch, der ja mehr oder minder, glaube ich, fast zum ersten Mal in der Startsieben auch im Angriff stand, der ja meistens erstmal hinten nur anfängt und Philipp Auermann dann vorne kommt für ihn. Die haben am Anfang, keine Ahnung, sie haben auch den gegnerischen Torhüter Christopher Rudek dann auch mal ordentlich warm geworfen, dann falsche Entscheidungen getroffen, auch über außen. Lief dann nicht so viel. Am Kreis war es auch noch nicht so wirklich prickeln, dann steht es halt 1-5, wenn Runar Sigtrygsson dann die Auszeit nimmt und dann wechselt der halt Niklas Theis auf Rückraum rechts. Auch Hanso auf Rückraum links, der ja immer gerne vom Lieblingsgegner BHC spricht, auch jetzt wieder nach dem Spiel kann man zum Grunde ja auch wieder unterstreichen. Und in der Mitte kommt Justin Müller, der laut Trainer und auch Geschäftsführer Michael Allendorf in den letzten Wochen immer derjenige war, der wirklich von der Bank kommend als einziger so richtig gezündet hat. Und dann läuft das plötzlich und sie kommen mit Tempo, noch mehr Tempo in die Schnittstellen der BHC-Abwehr und hinten vor allen Dingen ändert sich dann auch was, weil vorne wirft man die Bälle rein und hinten ist plötzlich auch mehr Beton angerührt, weil der Innenblock plötzlich besser steht, weil sich Jonas Schoch vielleicht dann auch eher auf die Abwehr konzentrieren konnte. Dann ist da ein gestern überragender Josep Simic, der wahnsinnig geackert hat und dann ganz hinten vor allen Dingen hält Andreas Paliska, glaube ich, sogar gleich den ersten oder zweiten Wurf am Anfang. Das findet dann erstmal noch nicht so wirklich auf dem Bogen dann auch statt. Wie gesagt, dass es dann auch 2-6 steht und dann hält er halt auch 3-4 wichtige freie Bälle und ist plötzlich auch im Spiel, was ja in den letzten Wochen immer mal Thema war. Ja, und dann kommt eins ins andere, dann kommt das Publikum ins Spiel, dann ist plötzlich Selbstvertrauen da und dann dreht man so ein Spiel vielleicht nicht bis zur Pause, hätte man aber vielleicht sogar schon bis dahin schaffen können. Ja, und dann kommt vor allen Dingen die Phase 31 bis 45, die ja irre gelaufen ist für die HSG.
Ja, da war ich auch ein bisschen geschockt, als ich dann hinterher nochmal die Statistik gelesen habe und dachte mir, also was ist denn da genau passiert? Weil das habe ich dann nicht mehr verfolgt. auch so ehrlich bin ich an dieser Stelle. Aber wenn ich mir alleine die Statistiken ansehe, das ist ja dann immer so ein Punkt. Ja, funktioniert der Rückraum? Und der hat funktioniert mit Ahuansu 8 von 11 und Justin Müller 5 von 6. Dann ist natürlich auch Platz für den Kreisläufer. Du hast Semic angesprochen. 9 Buden von ihm. Das ist natürlich ein überragender Wert. Und dann funktioniert dieses gesamte Konstrukt. Dann hat auch auf einmal Andreas Palika gut gehalten. Das war ja bislang auch immer so die Frage. Ja, ist der über seinen Zenit, ja, über seinen Zenit ist er wahrscheinlich, aber ist er noch in der Lage, der HSG so zu helfen, wie sie es benötigen im Saisonendspurt? In diesem Spiel war das definitiv so. 11 Paraden, 30% hat dann gereicht, um den Sieg einzufahren. Aber ist der BHC da eingebrochen nach der Pause?
Ich glaube schon, ja. Die waren auch sehr einsichtig nach dem Spiel. Finn Hangstein hat vor den Kameras gesagt, wir machen Fehler über Fehler. Das ist tatsächlich passiert. Also der BHC ist wirklich eingebrochen. Und zwar von Minute zu Minute, also bis zur 45. 08 oder auch 1-9, wie man es auch immer sieht, an Torlauf. Das ist jetzt erstmal nur eine Zahl. Aber sie haben halt wirklich Fehler über Fehler gemacht. Und hinten haben sie diese Energie und dieses Tempo von Justin Müller und diese, sagen wir mal, freien Räume, die dann Josef Simic dadurch hat und auch durch Haro Hansu, der natürlich auch durch die Kreuzung, auch mit Niklas Theiss, der bringt ein anderes Tempo rein, ohne Stefan Schauer da Böses zu wollen auf Rückraum rechts. Das war ein irres Tempo, was die HSG und ohne Fehler angeschlagen hat. Und dann, wie gesagt, dann greift ein Rädchen ins nächste. Rudek hält dann auch fast keinen Ball mehr. Das liegt natürlich dann vielleicht auch an den freien Durchbrüchen der HSG. Wenn man bei 6 Metern steht, wirft man vielleicht den Ball auch eher rein, als wenn man bei 9 Metern hochsteigt oder 10 und Rudek ist schon in der richtigen Ecke. Und dann, ja, dann ist dieses Momentum tatsächlich irgendwann plötzlich auf der Seite der HSG interessanterweise komplett gegensätzlich zum Hinspiel. Muss ich nicht wirklich wieder dran erinnern, aber ich habe es in meiner Vorschau zum Beispiel gemacht. Das Leid der HSG begann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit im Wuppertal, Anfang Oktober. Da führte man gegen den BHC, der damals punktlos am Tabellenende war, interessant, führte man relativ klar in der ersten Halbzeit mit 2-3 Toren, damals noch mit Momi Ilic als Cheftrainer. Und dann bis zur Pause robbte sich der BHC dann auf Unentschieden ran, weil die HSG so viele technische Fehler schon gemacht hat und vor allen Dingen auch unkontrollierte Abschlüsse oder viel zu frühe Würfe sich genommen hat. Und in der zweiten Halbzeit hat der BHC die HSG überrollt mit den Zuschauern, mit einer tollen, mutigen und einsatzbereiten Leistung. Und diesmal war es im Grunde gefühlt, zumindest Anfang der zweiten Halbzeit und dann bis zur 45., 50. genau andersrum.
Jetzt ist ja das Kuriose, Volkmar, wenn wir mal auf die Bilanz in diesem Jahr schauen. Es gab sicherlich Spiele, da hätte man aus Wetzlarer Sicht unbedingt gewinnen müssen. Zum Beispiel Mitte, Ende Februar, das Heimspiel gegen den SC DFK Leipzig ist unentschieden ausgegangen. Also wenn man jetzt mal die HSG-Brille aufsetzt, dann sagt man, das ist ein Spiel, da müssen wir 2 Punkte holen. Dann gab es ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart, das liegt noch gar nicht so lange zurück, Anfang April. Da hättest du auch gesagt, ja, wahrscheinlich eher ein Spiel, wo man gewinnen sollte. Aber Stuttgart ist ja relativ souverän in dieser Saison, also haben mit dem Abstiegskampf nicht wirklich was zu tun. Und da ist ein Punkt vielleicht sogar noch in Ordnung. Aber 2 ganz wichtige Spiele hat man nämlich auch gewonnen. Das in Minden Mitte März und jetzt das gegen den BHC. Also ich will nicht sagen, alles in Ordnung in Wetzlar, da sind wir weit von entfernt. Aber nochmal, die Big Points haben sie bislang eigentlich geholt.
Genau, und das hat die HSG, glaube ich, auch in den ganz, ganz kritischen Saisons, Jahren auch immer in der Bundesliga gehalten, nämlich genau die Spiele dann auch zu gewinnen und dem Gegner sozusagen nicht zu distanzieren, aber zumindest den Gegner auf Augenhöhe dann so zu funktionieren, dass man dann auch die 2 Punkte holt, vielleicht auch dann nur einen. Aber sie sind ja ungeschlagen jetzt gegen die Konkurrenten, die 3, die da unten jetzt noch mit am Start sind in der Rückrunde. Aber es muss ja trotzdem weitergehen. Also da sich drauf auszuruhen ist Quatsch, aber die HSG ist immer genau dann da, wenn sie es muss. Oder wenn sie muss, wenn sie kann, ist sie manchmal auch da. Aber in der Saison bei diesem Tanz auf der Rasierklinge sind solche Siege natürlich extrem wichtig. Und ja, jetzt muss man natürlich gucken, Selbstvertrauen. Ne? Wie viel Selbstvertrauen bringt sowas? Wie transportiert man das in ein nächstes Spiel oder in die nächsten Spiele? Es sind noch 5 für alle. Die Rechnerei geht vielleicht dann doch irgendwann los. Ich habe auch eine angestellt vor dem Spieltag hier. Kommst du vielleicht gleich auch nochmal drauf, wenn man so die ganzen Spiele durchspielt. Und die ist aber schon am ersten Wochenende außer der Tatsache, dass ich getippt habe, dass die HSG gegen BHC gewinnt, schon ad absurdum geführt worden.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen intensiver über das Spiel bzw. die Lage in Kiel gesprochen gegen Leipzig, wo sie nur einen Punkt geholt haben. Da hätten wahrscheinlich auch nur die allerwenigsten mit gerechnet. Ich möchte aber zunächst nochmal bei der HSG selbst bleiben. Ich hatte schon in den vergangenen Wochen das Gefühl, dass man die Gelassenheit irgendwie verloren hat, dass man die Lockerheit verloren hat. Kann die mit einem einzigen Spiel zurückkommen?
Nee. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Lockerheit ist zum Teil auch nicht gespielt, aber man versucht halt, ja, es ist nicht gute Miene zum bösen Spiel, aber so ein Vertrauen darin, dass die Mannschaft das ja eigentlich kann, diese Qualität ja in der Mannschaft ist, so wie wir es gestern dann vielleicht über, sagen wir mal, gefühlt von 15 bis 45 über 30 Minuten dann auch in der Form so gesehen hat, inklusive der Tatsache, dass er eine unfassbare Fanpower hinter sich hat und Support auch auswärts immer erlebt und davon ja auch getragen werden könnte. Aber also über den Berg ist die HSG natürlich bei weitem nicht, auch wenn man dann auf das Restprogramm guckt, machen wir, wie gesagt, ja, sicher gleich. Aber das ändert jetzt nur peripher erstmal was. Natürlich reden die Spieler, ich habe heute mit Josip Simic schon mal telefoniert und auch wenn man mit anderen telefonieren würde, dann sagen die natürlich, ja, das wollen wir jetzt weiter transportieren. Wir müssen uns natürlich wieder auf den nächsten Gegner vorbereiten. Der heißt interessanterweise ja THW Kiel. Und dann müssen wir so viele Punkte wie möglich sammeln. Wie gesagt, jetzt stehen sie seit dem 13. Spieltag erstmals über diesem ominösen Strich und haben es selbst in der Hand. Natürlich nur, wenn sie 10 Punkte holen in den letzten 5 Spielen, dann bleiben sie in der Liga sicher. Und das, also es scheint nicht ganz so möglich zu sein bei dem Blick auf das Restprogramm. Aber sie müssen da jetzt weiter kämpfen, weiter diesen Abstiegskampf auch annehmen und im Grunde auch alle mitnehmen, ne? Auch alle im Team mitnehmen. Und das wird nicht einfach und wahrscheinlich sogar am schwersten, die schwerste Aufgabe in den letzten, ja, 25, fast 26 Jahren erste Liga für die HSG.
Ich möchte ja nicht unken, aber wenn ich mir das Restprogramm ansehe, halte ich 5 Siege und 10 Punkte auch nicht für wahrscheinlich. Aber was hat Simic eigentlich gesagt? Wie hat der das von gestern eingeordnet?
Ja, dass er gesagt hat, irgendwann haben wir genau an diesen Stellschrauben gedreht und dann hat er natürlich auch selbst gemerkt, ja, das wird jetzt ein anderes Spiel. Sie haben die ganze Woche auf diese BAC-Geschichte, diese Abwehr und auch auf diesen BAC-Angriff trainiert, wie man es ja sowieso macht, wenn man sich auf den nächsten Gegner einstellt. Aber irgendwann hat das dann auch funktioniert. Es hat halt am Anfang nicht funktioniert. Und er sagt halt, er hat auch selbst gemerkt dann irgendwann, na, ich habe jetzt hier plötzlich durch diese neue Rückraumkombination und wie der BAC mit seiner Abwehr darauf reagiert, noch mehr Freiheiten. Den Ball dann reinzuwerfen, ist wieder eine andere Geschichte. Da wird ihm ja immer mal wieder unterstellt, dass er relativ viele Fahrkarten auch werfen würde. Wenn man auf die Statistik guckt, sieht das schon wieder komplett anders aus. Er liegt, glaube ich, bei über 70% verwandelte Bälle, wobei man das selbst beurteilen muss, ob das für einen Kreisläufer viel oder wenig ist. Aber er war schon vorsichtig optimistisch.
Sind wir an einem Punkt, wo die HSG Wetzlar in ein Spiel gegen den THW Kiel geht und die ganzen HSG-Fans erwarten, dass das Spiel gewonnen wird?
Nee, das auf keinen Fall. Aber wenn man Kiel sieht, ne, die strugglen ja auch im neuen Jahr oder eigentlich die ganze Saison, es gibt immer mal wieder auch so ein Tief, es gibt dann ganz tolle Spiele, die sie hinlegen und dann kommt wieder so ein Spiel wie gegen Leipzig. Natürlich kann das auch blenden, aber personell sind sie ja angeschlagen, aber die werden alles versuchen, um dieses Spiel gegen Leipzig erstmal vergessen zu machen, weil sie fahren natürlich nach Wetzlar auf der anderen Seite an einen Ort, wo sie ganz, ganz schlechte Erinnerungen auch haben in den letzten 10-12 Jahren. Aber das sind jetzt andere Mannschaften und die HSG ist und bleibt Außenseiter und das werden hoffentlich auch die Fans so einschätzen können. Natürlich ist das für die Fans das Spiel des Jahres, egal wer danach noch kommt, ob Magdeburg spielt oder ob die MT Melsungen kommt nach Wetzlar. Wenn Kiel kommt, ist die Halle immer ausverkauft. Das wird am nächsten Samstag auch wieder so sein und dann wird man schauen. Aber ich glaube, die Rollen sind immer noch klar verteilt und ich glaube, das wissen auch die Fans.
Ich will nicht unken, lieber Kollege, aber für den THW Kiel ist dieses Bundesligaspiel in Wetzlar komplett scheißegal. Die sind jetzt in Kroatien, spielen European League, Hinspiel, Viertelfinale und dann samstags in Wetzlar und dann dienstags wieder zu Hause gegen Nasice in der European League. Nochmal ganz, ganz wichtiger Wettbewerb für die, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, als Marc Stevermüller noch in der Leitung war. Das kommt mit rein. Das darfst du nicht unterschätzen, dass dieses Ding für Kiel absolut keine Bedeutung hat.
Ja, ich weiß nicht, aber die Historie ist für mich die Bedeutung dann für Kiel. Die wollen nicht wieder bei dem kleinen Tabellen 16, in dem Fall der HSG Wetzlar, spricht jetzt nicht vom FC Bayern, um Gottes Willen, des deutschen Handballs, aber der THW Kiel muss den Anspruch haben, einfach bei der HSG auch 100-105% Leistung zu geben, um da 2 Punkte zu holen. Egal, was vorher jetzt ist, Europapokal, ich gebe dir recht, das ist so ein Sandwich-Spiel, wo man sagen kann, ich schone jetzt mal meine Kräfte oder ich schone die Kräfte meiner Spieler natürlich und schaue, dass das irgendwie über die Bühne geschaukelt wird. Am Ende gewinnen wir vielleicht mit +1 oder +2, das ist die Gefahr. Und wenn die HSG sagt, okay, wir haben natürlich auch Erinnerungen, letztes Jahr haben wir sogar auch den THW Kiel geschlagen, nicht nur vor 20 Jahren oder vor 15 oder vor 10 oder vor 8, sondern auch letztes Jahr, und die geben alles, dann sind 2 Punkte drin. Das würde natürlich aber wieder meine Rechnung komplett über den Haufen schmeißen.
Dann rechnen wir doch jetzt mal ein bisschen. Also, du sagst 0 Punkte gegen den THW Kiel. In Göppingen, ja. Danach, boah, also Göppingen zu Hause, richtig gut, vor allem aktuell richtig gut. Sehe ich nicht, wie sie da irgendwie Punkte holen. Dann kommt der HC Erlangen nach Wetzlar. Das ist schon eine Mannschaft, die man schlagen kann.
Ja, ist richtig. Ich mache die Rechnung ganz auf. Ich habe vorgerechnet, dass wir gegen Erlangen auch gewinnen. Dann stünde die HSG bei 15 Pluspunkten. Dann hattest du ja gerade gesagt, ne? Kiel in Göppingen, dann kommt in Hamburg und gegen den SC Magdeburg am letzten Spieltag. Also meine Rechnung ist, die HSG Wetzlar kommt auf 17 Punkte am Ende der Saison.
Also Sieg noch in Hamburg?
Oder in Göppingen.
Oder in Göppingen, das wäre natürlich schon...
Oder gegen Kiel.
Das wäre natürlich schon eine Nummer. Also wenn es 17 Punkte werden am Ende, dann können wir eigentlich relativ sicher sein, dass sie drinbleiben. Aber lass uns mal auf die anderen Mannschaften schauen. Das liegt da nicht nur an der HSG Wetzlar, es liegt ja auch daran, was die anderen Vereine machen. Ich werde das Vergnügen haben, und davon gehe ich aus, dass es ein Vergnügen wird, am kommenden Samstag in der Wuppertaler Unihalle am Mikrofon zu sitzen, wenn der BHC gegen die TSV Hannover Burgdorf spielt, die zuletzt auch mal so agiert, aber die genau wie der THW Kiel international ran muss, rund um dieses Bundesligaspiel. Daher ist mein Gefühl, dass der BHC dieses Spiel gewinnen wird. Und dann hat er schon, genauso wie die HSG bei dir am Ende der Saison, 17 Zähler auf dem Konto. Dann kommt ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den Abstiegskampf insgesamt am Freitag, den 8. Mai, GWD Minden gegen den Bergischen HC. Wenn man guckt, was GWD Minden zuletzt alles so gespielt hat, die Ergebnisse sprechen komplett gegen GWD, da würde ich jetzt auch mal sagen, Sieg für den BHC. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
Ich sehe es nicht anders. Ich habe ja schon weitergeguckt. Ich habe diese 4 Punkte, dann sind es 19. Und dann spielen sie noch gegen Kiel in Erlangen und gegen Göppingen zu Hause. Und ich habe sie getippt auf 21 Pluspunkte und der BHC hält klar die Klasse.
Ich würde sagen, 19 werden auf jeden Fall für den Klassenerhalt reichen. Schauen wir auch nochmal auf die anderen Spiele von GWD Minden und schauen wir auch nochmal auf das, was GWD in den letzten Wochen so fabriziert hat. 5 Tore Niederlage zu Hause gegen Eisenach, 4 Tore Niederlage in Melsungen, war mit 1 Tor zu Hause gegen den HSV verloren, mit 4 in Flensburg verloren, mit 2 zu Hause gegen Wetzlar verloren, mit 5 in Erlangen verloren. Dann gab es ein Unentschieden zu Hause Anfang März gegen den TVB Stuttgart. Davor eine klare Niederlage in Magdeburg, eine klare Niederlage zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, unentschieden in Göppingen. Und das heißt, die haben in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel gewonnen. 2 Unentschieden und sonst nur Niederlagen. Sie spielen in Lemgo. Aus meiner Sicht holen sie da gar nichts. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sie gegen den BHC verlieren werden. Sie spielen in Gummersbach. Halte ich für unmöglich. Dann spielen sie am 3. Juni gegen Kiel und am letzten Spieltag in Leipzig. Mal angenommen, sie gewinnen eines dieser beiden Spiele und holen noch einen Überraschungssieg, von dem wir nicht ausgehen, dann kämen sie ja auf 16. Das wären ja auch weniger als der BHC und auch weniger als die HSG Wetzlar. Und sie haben natürlich ein ganz, ganz großes Problem, die Tordifferenz. Und dann haben wir noch einen letzten Verein, das ist der SC DFK Leipzig, der jetzt überraschenderweise unentschieden gespielt hat gegen Kiel. Die spielen jetzt gegen Erlangen, aber die haben immer noch keinen Heimsieg. Das ist nicht zu fassen. Wir befinden uns im vorletzten Monat der Saison. Wir haben noch 5 Spiele zu absolvieren und die haben noch kein einziges Spiel in eigener Halle gewinnen können. Das ist natürlich unfassbar. Aber wir trauen ihnen jetzt mal diesen Heimsieg gegen Erlangen zu. Also sagen wir, sie hätten dann 13 Zähler. Dann spielen sie in Hannover. Ja, die haben ein paar Tage zuvor noch dieses Spiel in der European League, das Rückspiel. Mal gucken, wie sie das dann auch gestalten werden. Hängt ja dann auch immer ein bisschen damit zusammen, ob man weiterkommt oder nicht, wie man vielleicht auch die Kräfte verteilen möchte. Dann spielen sie zu Hause gegen Melsungen. Da sehe ich eher nichts. Dann sehe ich auch nicht, wie sie in Lemgo was holen. Und ja, gut, mal angenommen, sie gewinnen dann vielleicht am letzten Spieltag gegen Minden. Dann haben sie am Ende 15 Zähler. Das wird auf gar keinen Fall reichen. Also, wir sind jetzt hier die Meister der Mathematik, nicht so wie der Kollege Marc Stevermüher eben, kleiner Seitenhieb an der Stelle nochmal. Aber bedeutet, Volkmar, die HSG und der BHC retten sich und GWD Minden so und der SC DFK Leipzig steigen ab. Gerade nochmal von der Schippe gesprungen in Wetzlar.
Oh ja, aber so kann es natürlich dann auch nicht weitergehen. Da müssen sie sich dann wirklich was einfallen lassen. Natürlich fahren die jetzt zweigleisig auch in Sachen Verträgen und so weiter. Das ist eine interessante Geschichte, die jetzt da in den nächsten Wochen natürlich auch immer wieder aufploppen wird oder aufploppen muss. Das ist eine ganz Ja, interessante Situation auch natürlich für uns ja, Journalisten, was jetzt wie in Personalplanung dann auch passiert bei der HSG, je nachdem, wie sicher sie dann auch irgendwann mal sind. Sie werden, glaube ich, nicht bis zum letzten Spieltag, vorletzten Spieltag zumindest sicher sein, sondern dann irgendwann erst auf der letzten Rille. Anfang Juni wird das erst geklärt. Leipzig habe ich ja übrigens auch als 18. und Letzten, ohne Frank Carstens Böses zu wollen, aber als 18. und Letzten da als Absteiger getippt. Ja, Tanz auf der Rasierklinge, der mal wieder dann gut gegangen sein könnte. Zwischendurch hat man immer mal so das Gefühl, eigentlich wäre es ja vielleicht mal auch ganz heilsam. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man mal so einen Schritt zurück macht und nicht immer da so ganz knapp dann wieder in der Liga bleibt. Aber vielleicht ist dann so ein Fast-Abstieg auch heilsam. Hatte man ja vor 2 Jahren schon mal so ähnlich. Und dann ging es ja so ein bisschen auch mal wieder bergauf. Jetzt ist es halt wieder in die andere Richtung gegangen. Es wird halt immer enger in der Handball-Bundesliga für die Vereine, die da auch da unten stehen. Ich meine, wenn man sieht, was der HC Erlangen in dieses Projekt erste Bundesliga reinsteckt und sie sind wieder in Anführungszeichen nur 14. Und im Grunde, wenn man alles böse will, könnten sie sogar noch ganz unten reinrutschen. Das wird nicht passieren, weil sie auch ihre Punkte dann irgendwann holen. Aber ich glaube, die HSG schafft es tatsächlich gerade so. Ich hätte Minden sogar fast punktgleich getippt in meinem Tipp da vor diesem Wochenende. Aber da war auch noch drin, dass Minden eigentlich gegen Eisenach gewinnt. Das ist jetzt nicht passiert. Also die HSG bleibt in der Bundesliga und dann muss sich aber einiges ändern. In irgendwas, in Strukturen vielleicht nicht, aber in der Denke. Die Sponsoren stehen hinter der HSG. Das betonen die HSG-Verantwortlichen immer. Das würde auch in der zweiten Liga sicher in irgendeiner Form so sein, natürlich abgespeckt. Aber für die Region hier natürlich, und das ist immer so ein tolles Wort, aber ich benutze es jetzt mal für die Region hier, wäre es natürlich toll, wenn ein Handballverein auch in der Bundesliga bleibt, in der ersten Liga.
Weißt du, was das Schöne ist? Wir haben jetzt hier gerechnet und getippt und uns Gedanken gemacht und wir können jetzt schon sagen, es wird ganz anders kommen, als wir es prophezeit haben. Von daher, das ist das Schöne am Sport, dass wir uns Gedanken machen können und überlegen. Wir überlegen hin und her und kommt es vielleicht so und so müsste es eigentlich passieren und dann kommt es ganz anders. Und deswegen freue ich mich auf die letzten Wochen der Saison, auch wenn sie für dich sehr nervenaufreibend werden. Aber ich kann sie genießen, ja, weil für mich ist es natürlich hochspannend zu sehen, wer bleibt drin und wer muss runter in die zweite Liga. Und ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, Europapokal steht an in dieser Woche bei den Männern. Der THW Kiel muss ran gegen Nexe Nasice. Dann haben wir in der European League außerdem noch Montpellier gegen Vardar, sicherlich eine enge Nummer, enger vielleicht als man denken könnte. Melsung gegen Porto und Flensburg spielt erst am Mittwoch gegen die Recken aus Hannover. Also das ist das deutsch-deutsche Duell im Viertelfinale in der European League. Magdeburg am Mittwoch in Szeged das Hinspiel, genauso wie Sporting gegen Aalborg und am Donnerstag dann Westbrem gegen die Füchse Berlin und Nantes gegen Barcelona. Und bei den Frauen wurde das Viertelfinale in der Champions League bereits gespielt. Da gab es eine, wie ich finde, dann doch in der Deutlichkeit vor allem Überraschung, denn Esbjerg ist ausgeschieden gegen Cezeme Bucharesti und zwar sehr deutlich, ich habe es gerade schon angedeutet. Metz ist mit dabei, mal wieder, Gyor sowieso mal wieder und Brest nach einigen Jahren haben dies auch geschafft. Also 2 französische Teilnehmer, ein Team aus Rumänien und Gyor sozusagen der verkappte Gastgeber dann in Budapest. Und falls ihr denkt, das ist ein tolles Format, da möchte ich mehr von hören oder ich möchte, dass es überhaupt weitergeht, dann könnt ihr vorbeischauen auf patreon.com/kreisab. Das würde mich sehr, sehr freuen und Kreisab einfach unterstützen. Und ihr könnt vorbeischauen in den Shownotes der Sendung. Da gibt es einen Link zu PayPal. Auch dieser Weg ist möglich. Und außerdem solltet ihr uns folgen auf den sozialen Kanälen bei YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.